Das Thema Uploadfilter war vor etwa 2,5 Jahren sehr präsent. Im März 2019 wurde in allen großen Städten Deutschlands gegen den Artikel 17 der Richtlinie über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt demonstriert. Dieser Artikel 17 ist die Grundlage des neuen deutschen Urheberdiensteanbietergesetzes, kurz UrDAG. Die Demonstrierenden sahen ihre Meinungsfreiheit von dem Einsatz automatischer Uploadfilter bedroht. Denn es ist fraglich, ob diese tatsächlich in der Lage sind, illegal verwendete Inhalte herauszufiltern und deren Upload zu verbieten bzw. zu verhindern oder lediglich das Hochladen völlig legaler Inhalte wie Memes und Videos verhindern. Trotz der Bedenken sind die Uploadfilter dank der Urheberrechtsreform nun im Einsatz. Der deutsche Gesetzgeber hat versucht, einen Eingriff in die Meinungsfreiheit zu verhindern, indem er die Vorgaben der EU deutlich konkretisiert hat. Ob das gelungen ist, um welche Änderungen es sich handelt und was genau das für Diensteanbieter und Nutzer bedeutet, darüber sprechen wir in den kommenden 15 Minuten. Ich bin Sebastian Silberzahn und das ist Ihr Legal Quarter zum Thema Urheberrechtsreform und Uploadfilter, ein Podcast von Dr. Becker und Digital, Rechtsanwältin Dr. Franka Becker. Fangen wir ganz vorne an. Franka, was war denn der Grund für die Reform des Urheberrechts?
Die Reform ist tatsächlich die größte im europäischen Urheberrecht in den vergangenen 20 Jahren. Und Anlass war die rasante Entwicklung der Digitalisierung und Vernetzung und insbesondere die hiermit verbundene Marktmacht der großen Social-Media-Kanäle und auch der Streaming-Anbieter wie Facebook, Instagram oder auch YouTube. Durch diese Dienste hat sich einfach die Art und Weise, wie urheberrechtlich geschützte Inhalte geschaffen oder wie sie erzeugt werden, wie sie vertrieben werden, verwertet, einfach wie sie genutzt werden. Es hat sich hierdurch sehr stark verändert. Die gesetzlichen Änderungen durch die Urheberrechtsreform traten dann in Deutschland durch die Änderung des Urheberrechtsgesetzes am 7. Juni 2021 in Kraft. Und im Juni wurden neben anderem Ausnahmen für Karikaturen, Parodien und Pastiches, dazu kommen wir nachher noch, sowie ein Leistungsschutzrecht für Presseverleger in das Gesetz aufgenommen. Am 1. August 2021 wurden dann die eben schon besprochenen oder kurz angesprochenen Uploadfilter eingeführt. Durch das sogenannte Urheberdiensteanbietergesetz. Sebastian, du hast es eben schon gesagt, wir kürzen es ab als UrDAG.
Genau. Falls Sie im Hintergrund so ein Summen hören ab und zu, nicht wundern, wir haben hier eine Baustelle. Ich weiß nicht, ob man es durchs Mikro hört, nur falls man es tatsächlich hört, nicht wundern.
Genau, wir bitten das zu entschuldigen.
Ja, dann ein zentraler Aspekt der Urheberrechtsreform ist die urheberrechtliche Verantwortlichkeit von Diensteanbietern, die als sogenannte Upload-Plattformen ausgestaltet sind, eben wie Facebook oder YouTube. Eigenschaft dieser Plattform ist es, dass ihre Nutzerinnen die Möglichkeit haben, eigene Inhalte auf die Plattform hochzuladen und diese so im Internet zu verbreiten. Und für diese Verbreitung sind die Plattformen eben nun selbst unmittelbar verantwortlich.
Besteht keine entsprechende Lizenz, muss die Plattform jetzt einen Upload von Anfang an blockieren oder wie zuvor auch auf Verlangen des Rechteinhabers nachträglich entfernen. Für Drittinhalte, die Nutzer verbreiten, müssen die Plattformen in Zukunft Lizenzen erwerben. Und es wurde außerdem ein ergänzender Direktvergütungsanspruch gegenüber den Plattformen eingeführt, der dafür sorgt, dass die Rechteinhaber als Künstler wie Musikerin, Schauspielerin oder Autorin fair an den Lizenzeinnahmen beteiligt werden. Das ist eine sehr gute Sache auf jeden Fall.
Vielleicht kurz zum Vergleich. Vor der Reform konnten Uploadfilter freiwillig von den Plattformen eingesetzt werden. Auch wenn einige Plattformen, wie beispielsweise YouTube, einen Uploadfilter implementiert hatten, trugen die Plattformen trotzdem keine Verantwortung für die hochgeladenen Inhalte ihrer Nutzer, die aber möglicherweise eben gegen Nutzungsrechte verstießen. Die dadurch erwirtschafteten Einnahmen der Plattform waren immens und quasi völlig risikolos. Hier hat man eben gesagt, das ist eine unverhältnismäßige Risikoverteilung.
Wie du eben schon gesagt hast, die Plattformen mussten nur dann aktiv werden, wenn die Rechteinhaber auf die illegal hochgeladenen Inhalte wirklich aufmerksam gemacht und auch deren Beseitigung verlangt haben. Das ist das sogenannte Notice-and-Take-Down-Verfahren. Das wird auch in Zukunft bestehen bleiben. Für einige Unternehmen, das finde ich auch sehr interessant, gibt es allerdings eine Ausnahme von der Pflicht, einen Upload-Filter einzusetzen.
Genau, bei kleinen Unternehmen geht man davon aus, dass die eben nicht die Kapazitäten haben, diese neuen Verpflichtungen umzusetzen. Und die sind dann deshalb zumindest von der Pflicht, einen Upload-Filter zu implementieren, ausgenommen. Ansonsten müssen sie aber natürlich alle Pflichten des UrDRG umsetzen. Was sind kleine Unternehmen? Der Gesetzgeber macht die Ausnahmen vom Umsatz und den Nutzerzahlen abhängig. Zunächst werden hier Startup-Diensteanbieter genannt. Startup-Diensteanbieter sind Diensteanbieter mit einem jährlichen Umsatz innerhalb der Europäischen Union von bis zu 10 Millionen Euro und die eben jünger als 3 Jahre sind. Und wenn jetzt diese Diensteanbieter weniger als 5 Millionen Besucher pro Monat haben, dann müssen die keinen Upload-Filter implementieren. Zum Zweiten gibt es kleine Diensteanbieter. Kleine Diensteanbieter sind Diensteanbieter, die keine Startups sind, also nicht eben potenziell älter als 3 Jahre auch, die allerdings einen jährlichen Umsatz innerhalb der Europäischen Union von bis zu 1 Million Euro haben. Die müssen unabhängig von der Nutzerzahl keinen Upload-Filter implementieren.
Es gibt aber auch Arten von Plattformen, auf die das UrDRG im Ganzen nicht anwendbar ist. Dabei handelt es sich um Plattformen, die einen Nutzen für die Gemeinschaft haben oder der Kommunikation dienen oder der Upload einfach einem eigenen inneren Zweck dient. Das sind beispielsweise, wir kennen und nutzen es alle, Wikipedia als nicht gewinnorientierte Online-Enzyklopädie. Aber auch Universitätsarchive, die natürlich einen bildungsbezogenen und wissenschaftlichen Zweck haben. Oder auch Entwicklungs- und Weitergabeplattformen für Open-Source-Software, also GitHub zählt beispielsweise dazu. Oder wir kennen es ebenfalls alle, viel genutzt, aber auch viel gehasst, eBay als Online-Marktplatz. Und natürlich der Klassiker Messenger und elektronische Kommunikationsdienste, also WhatsApp, Telegram, Signal fällt mir noch ein. Und dann natürlich zählt auch noch darunter Cloud-Speicherdienste für unternehmerischen und auch für privaten Gebrauch, also Dropbox, Microsoft oder Google Cloud. Da gibt es, glaube ich, unzählige. Ja, und dann gibt es noch die Ausnahme für sogenannte geringfügige Übernahmen.
Auch wenn der Upload des Nutzers einen Verstoß gegen Urheberrecht darstellt, ist dieser ihm erlaubt, wenn es sich um eine geringfügige Übernahme handelt. Geringfügig sind 15 Sekunden aus einem Video oder Musikstück, 165 Zeichen bei Texten oder 125 Kilobyte bei Bildern. Nun haben wir viel über die Do's und Don'ts der Plattform gesprochen. Die meisten von Ihnen werden allerdings Nutzer sein eher und keine eigene Plattform betreiben. Deswegen ist wahrscheinlich für Sie eher interessant, was Sie als Nutzer machen dürfen. Nutzern ist es wie bisher auch aus urheberrechtlicher Perspektive erlaubt, etwas hochzuladen, wenn es entweder Ihr eigener Content ist oder weil Sie an fremden Werken ein vertragliches Nutzungsrecht haben oder wenn die Verwendung fremder Werke gesetzlich erlaubt ist.
Es wird allerdings auch hier zwischen gewerblichen und privaten Uploads unterschieden. Gewerbliche Nutzer können sich nicht auf diese geringfügige Nutzung, die du eben beschrieben hast, Sebastian, berufen. Also beispielsweise der Nutzung von fremden Videos oder Musikstücken unter 15 Sekunden. Wenn man gewerblicher Nutzer ist, dann geht das nicht. Sie können aber, wie private Nutzer auch, Zitate verwenden, Karikaturen, Parodien und Pastiches und natürlich alle anderen Erlaubnisse nach dem Urhebergesetz. Dazu zählt beispielsweise unwesentliches Beiwerk. Ja, was ist das? Das ist beispielsweise Musik, die einfach im Rahmen eines Außendrehs im Hintergrund hörbar wird.
Jetzt kommen wir zu dem Teil, der sich wahrscheinlich besser visuell darstellen lässt. Wir versuchen es trotzdem hier auch im Rahmen des Podcasts. Und zwar Karikaturen, Parodien und Pastiches. An dieser Stelle möchte ich Ihnen ausdrücklich den Blogbeitrag zu der Folge empfehlen. Hier können Sie sich das Ganze nochmal nachlesen, aber vor allem auch sich visuell anschauen, was die einzelnen Kategorien sind. Franke, du hast dich ja sogar an einem eigenen Pastiche versucht.
Ja, versucht ist wahrscheinlich eine treffende Beschreibung. Alle wichtigen Gesetzestexte, die haben wir Ihnen natürlich ebenfalls in den Shownotes verlinkt. Also Karikaturen, Parodien und Pastiches können immer hochgeladen werden. Die Begriffe Karikatur und Parodie, die dürften allgemein bekannt sein. Aufgrund der zahlreichen Gemeinsamkeiten sind die Grenzen zwischen Karikaturen und Parodien meist fließend. Die Voraussetzungen für Karikaturen und Parodien werden sogar vom EuGH und vom BGH festgesetzt. Und damit diese urheberrechtlich zulässig sind, müssen sie ein paar Eigenschaften haben. Nämlich, Parodien und Karikaturen müssen an das bestehende Werk erinnern, jedoch mit wahrnehmbaren Unterschieden. Außerdem Ausdruck von Humor oder eben von Verspottung sein und Teil einer inhaltlichen oder kulturellen Auseinandersetzung. Und dabei ist tatsächlich ein Bezug zum Originalwerk gar nicht notwendig, ebenso wenig wie eine Quellenangabe. Das finde ich sehr interessant.
Ein Pastiche dagegen ist ein Kunstwerk literarischer, musikalischer, filmischer oder architektonischer Art, welches offen das Werk eines vorangehenden Künstlers imitiert. Der Begriff Pastiche ist im alltäglichen Sprachgebrauch kaum verwendet. Man kennt eher Remix, Meme, GIF, Mashup, Fanart, Fanfiction, Cover oder auch Sampling. Das sind alles Beispiele, die in der Gesetzesbegründung eben als Beispiele für Pastiches aufgezählt werden.
Mit der Reform wird aber auch ein neues Leistungsschutzrecht für Presseverleger implementiert. Dieses schützt die wirtschaftlich-organisatorische und technische Leistung der Presseverleger bei der Erstellung von Presseveröffentlichungen. Außerdem wird eine Mindestbeteiligung für Journalistinnen an den Lizenzeinnahmen festgesetzt. Und auch bei Künstlerverträgen, da gibt es einige Änderungen.
Ziel ist es hier, eine angemessene Vergütung für Kreative zu gewährleisten. Umgesetzt soll das unter anderem mittels verbesserter Informationsansprüche sowohl gegen den unmittelbaren Vertragspartner, aber auch in der Lizenzkette erreicht werden, also beispielsweise gegen die Plattformen. Der neue Direktvergütungsanspruch der Kreativen eben gegen diese Upload-Plattform für lizenzierte Inhalte ist in diesem Zusammenhang ebenfalls eine entscheidende Neuentführung. Denn damit wird gewährleistet, dass jedenfalls ein Teil der Zahlungen der Plattform die Kreativen auch tatsächlich erreicht.
Ja, finde ich sehr wichtig. Und auch für Bildung und Wissenschaft ist die Reform wirklich vorteilhaft. Denn die Rahmenbedingungen für digitales Lehren und Lernen werden stark verbessert. Und das ist, da wirst du mir sicher zustimmen, nicht nur in Zeiten von Corona sinnvoll.
Absolut.
Des Weiteren wird auch eine grenzüberschreitende Nutzung von Inhalten vereinfacht und rechtssicher ausgestaltet.
Das ist beispielsweise ein Riesenvorteil für die Online-Angebote von Universitäten. Die können jetzt eben rechtssicher europaweit genutzt werden. Bibliotheken oder auch Archive dürfen zu diesem Zweck die Werke in ihren Beständen so oft wie nötig und eben auch in digitalen Formaten vervielfältigen. Mit welchen Mitteln können Nutzer und Rechteinhaber denn gegen eine Blockierung bzw. Freigabe ihrer Inhalte vorgehen?
Ja, das ist die Frage. Da gibt es einige Möglichkeiten. Zum einen das Beschwerdeverfahren. Die meisten Streitfälle werden tatsächlich mittels eines kostenlosen Beschwerdeverfahrens gelöst. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit der Streitschlichtung. Von dieser macht allerdings kaum eine Partei Gebrauch. Und dann haben wir hier auch selbstverständlich die Möglichkeit eines Gerichtsverfahrens. Gerichtsverfahren haben allerdings für den Fall einer geringfügigen Nutzung den Nachteil, dass die Kläger, solange sie kein Beschwerdeverfahren abgeschlossen haben, auch dann die Verfahrenskosten tragen müssen, wenn sie das Gerichtsverfahren gewinnen. Im Fall kommerzieller Uploads oder wenn keine geringfügige Nutzung vorliegt, dann können die Rechteinhaber aber auch sofort vor Gericht ziehen oder Abmahnungen versenden. Für Plattformen besteht der Vorteil, dass sie nicht auf Schadensersatz haften, solange sie das Beschwerdeverfahren ordnungsgemäß und ohne fahrlässige Fehler durchgeführt haben.
Ich glaube, damit haben wir die wichtigsten Infos zum UrDAG und dem Uploadfilter zusammen.
Hoffentlich.
Ansonsten, wir haben noch kein Thema für die nächste Folge. Wenn Sie Ideen, Wünsche haben, wenden Sie sich gerne an uns, gerne über das Kontaktformular oder auch über LinkedIn. Ansonsten hoffen wir, dass Sie einiges mitnehmen konnten und freuen uns, wenn Sie auch sich das nächste Mal wieder eine Viertelstunde Zeit nehmen und beim nächsten Legal Quarter mit dabei sind.